podcast is brought to you by LMU Munich.
Hallo und herzlich willkommen bei der Tonspurforschung. Jeden Monat bin ich unterwegs an den Instituten der Ludwig-Maximilians-Universität in München und versuche herauszufinden, was hier denn alles so erforscht wird in den verschiedensten Instituten. Heute bin ich in der Luisenstraße. Das ist direkt gegenüber vom Königsplatz in München, falls ihr euch ein bisschen auskennt, neben dem Lehnbachhaus, das gerade immer noch renoviert wird. Und heute bin ich zu Gast beim Herrn Professor Mauser. Der hat sich spezialisiert auf, vereinfacht gesagt, Wasser. Und darüber werde ich heute mit ihm sprechen. Jetzt gehe ich ihn erstmal suchen. Da ist er, Professor Wolfram Mauser. Und der soll sich erstmal selber vorstellen.
Mein Name ist Wolfram Mauser. Ich habe einen Lehrstuhl für Geographie und Fernerkundung hier an der LMU, der Fakultät für Geowissenschaften. Bin seit 20 Jahren hier, inzwischen Mitte 50. Ich habe also sehr früh angefangen mit der universitären Forschung hier an der LMU, mit Mitte 30 als Lehrstuhlinhaber und habe also deswegen schon eine lange Erfahrung mit der LMU einerseits, mit der Forschung andererseits, mit der Lehre. Drittens, womit wir uns in der Geographie hier in München beschäftigen, ist sehr vielfältig. Mein Bereich beschäftigt sich mit Fernerkundung. Fernerkundung ist die Wissenschaft von der Beobachtung der Erde über Satelliten und über Flugzeuge. Das heißt also, die Bilder, die man von der Erde macht, jetzt grob gesagt Google, aber sehr viel mehr als Google, das auszuwerten, daraus Informationen zu kriegen für die Umwelt, zu schauen, wie es der Umwelt geht, in welchem Zustand sie ist und das alles zu nutzen, um zu verstehen, wie der globale Wasserkreislauf funktioniert, wie der regionale Wasserkreislauf funktionieren. Da sind Gletscher inbegriffen, da ist Schnee inbegriffen, da sind die Seen und die Flüsse, aber vor allen Dingen auch die Pflanzen und die Vegetation inbegriffen. Also dieses System zu verstehen und aus diesem Verständnis des hydrologischen Systems heraus zu untersuchen, wie Menschen eingreifen, welche Probleme das macht, global wie regional und wie sich das Ganze in der Zukunft ändert, Stichwort Klimawandel, zu untersuchen, was wir in Zukunft erwarten können, wie sich die Welt verändert durch den Klimawandel und wie sich die Welt verändert durch die Menschen und was wir tun können, um in Zukunft auch neu erleben zu können.
Ich finde, das könnte man jetzt genau so stehen lassen als komplette Tonspurforschung, oder? Da war doch eigentlich schon alles drin und ein tolles Schlusswort war auch gleich dabei. Aber ich fürchte, so leicht darf ich es mir nicht machen. Wir waren ja erst noch bei der Vorstellung. Also schalten wir mal einen Gang runter und trinken erstmal einen Kaffee. Ich bin da nicht sehr kritisch. Hauptsache macht ein bisschen wach. Dankeschön.
Das brauche ich nämlich jetzt auch. Ich bin auch gerade eben erst gekommen.
Also. Okay. Während wir unseren Kaffee trinken, kann ich ja jetzt mal verraten, was ich noch alles über Herrn Mauser gelesen habe und was er in seiner Vorstellung verschwiegen hat. Neben Lehre und Forschung ist er nämlich auch in verschiedenen Gremien zu finden. Ich beschränke mich jetzt mal auf die, in denen er derzeit aktiv ist, sonst ist die Liste nämlich zu lang. Also, Wolfram Mauser ist Mitglied des High Panel on Science, Technology and Innovation for Development der UNESCO Paris. Er ist Mitglied im Earth Science Advisory Committee der European Space Agency, ebenfalls in Paris. Dazu noch Mitglied im Aufsichtsrat des Umweltforschungszentrums Leipzig, der Helmholtz-Gemeinschaft, und Mitglied des Scientific Advisory Boards des Rachel Carson Center for Environmental History der Ludwig-Maximilians-Universität München. Gut, da schließt sich der Kreis und wir sind wieder an der LMU. Eins ist klar, es ist ihm ernst. Und er will durchaus die Welt verändern durch seine Wissenschaft. Wie genau, darum geht es heute. Und wie immer fangen wir ganz vorne an, in diesem Fall bei mir zu Hause im Bad. Ich habe nämlich gelernt, und zwar in der 3. Klasse Heimat- und Sachkunde, dass man während des Zähneputzens das Wasser ausschalten soll, um es zu sparen. Was sagt der Experte?
Wasser zu sparen ist eigentlich gar nicht möglich. Wo wollen Sie es denn hintun? Wollen Sie es aufstapeln irgendwo? Wollen Sie es irgendwo aufs Dach packen oder sonst irgendwas? Irgendwann läuft jede Badewanne über und dann ist die Wohnung voll. Also Sie können es gar nicht sparen. Also wenn Sie es nicht durch Ihren Wasserhahn laufen lassen, dann läuft es durch den Bach und vom Bach in den Fluss und vom Fluss in die Isar und von der Isar in die Donau und von der Donau ins Schwarze Meer. Also dieses ist in wasserreichen Gegenden wie hier in Oberbayern einfach eine Binsenweisheit.
Tja, wohl nicht die einzige Binsenweisheit, der ich aufgesessen bin. Also laufen lassen ist nicht schlimm. Aber wenn, dann kaltes Wasser, sonst geht ja gleich Energie mit drauf. Denn natürlich ging es rein pädagogisch in der dritten Klasse darum, dass wir mit den Naturressourcen sorgfältig umgehen müssen. Und das sagt auch Wolfram Mauser.
Dass wir nachdenken sollen, wie viel von diesen Naturressourcen wir da zunächst mal der Natur wegnehmen, um sie für uns zu nutzen. Also durch den Wasserhahn laufen zu lassen, zum Beispiel durch eine Kläranlage laufen zu lassen. Da Chlor dazu zu geben, was ja für die Natur ja auch nicht gut ist und wenn es nachher weiter transportiert wird, auch nicht gut ist. Und es für unsere Zwecke zu nutzen. Also wir sollten sorgfältig mit diesen Ressourcen umgehen und wir müssen lernen, was sorgfältig heißt. Sorgfältig bei uns heißt hauptsächlich, sich sauber zu halten.
Beim Wasser kriegen wir das schon ganz gut hin. Die letzten Cholera-Fälle in Deutschland gab es 1896. Aber es geht um die ganze Erde, nicht nur um uns. Wenn wir da jetzt an einem Strang ziehen würden, nur ein Beispiel. Wir leben hier im Wasser Luxus, das ist klar. Wir haben genug davon und es ist weitgehend sauber. Da sieht es in manchen Ländern schon ganz anders aus. Warum also nicht unser Wasser exportieren nach Indien, Somalia oder Ägypten?
Also eine große Pipeline und so wie mit dem Öl oder mit dem Gas. Also warum nicht wir mit dem Wasser? Das ist schwierig. Andere Länder, die kein Wasser haben, nehmen wir den Nahen Osten oder nehmen wir Ägypten oder nehmen wir jetzt die Länder südlich des Mittelmeers, die brauchen extrem viel Wasser, um Landwirtschaft zu betreiben. Das ist also viel mehr als Öl. Das heißt also, technisch wäre es gar nicht möglich, so viel Wasser dorthin zu transportieren. Das wäre viel zu teuer. Was wir aber machen können, ist, wir können Wasser indirekt dorthin schicken.
So, aufpassen, jetzt wird's richtig spannend, finde ich. Indirekt Wasser schicken, das geht nämlich wirklich. Ist auch ganz logisch, wenn man weiß, wie.
Also wenn wir zum Beispiel jetzt landwirtschaftliche Güter produzieren, dann stecken in diesen landwirtschaftlichen Gütern große Mengen Wasser drin, das Wasser, das man dazu benutzt hat, um sie zu produzieren. Wir nennen das virtuelles Wasser.
Ein Beispiel. Ich baue als Landwirt Weizen an, hier in Oberbayern. Es regnet genug, dem Getreide geht's gut, es wird geerntet und zu Mehl weiterverarbeitet. Und dann nehme ich 1 Kilo Mehl und schicke es nach Ägypten. Dann stecken in diesem Kilo Mehl ungefähr 1000 Liter Wasser. Und eigentlich brauchen die Ägypter ja auch nicht das Wasser, sondern das Mehl zum Brotbacken.
Und so zu versuchen, die Welt gerechter zu machen, indem wir diese Grundnahrungsmittel, die Grundbedürfnisse der Menschen gegenseitig austauschen, aber auf eine Art und Weise, die jetzt nicht das Wasser exportiert, sondern die Produkte, die man mit dem Wasser macht. Das ist ein Teil der Forschung, die wir machen. Wie kann man das am besten tun? Und wie kann man da insgesamt Wasser sparen, global gesehen?
Professor Mauser hat ein Buch geschrieben mit dem provokanten Titel »Wie lange reicht die Ressource Wasser?« Ganz so endlos scheint es also doch nicht zu sein, oder? Wie lange reicht es denn nun?
Im Prinzip endlos. Weil die Ressource Wasser ja kein Öl ist. Öl ist irgendwann mal zu Ende, aber die Ressource Wasser erneuert sich ja laufend. Die Frage, wie lange reicht die Ressource Wasser, ist vielmehr die Frage, wenn wir weiter so umgehen mit dem Wasser, wie wir das bis jetzt tun, und wenn wir zusätzlich noch 3 bis 4 Milliarden Menschen dazu bekommen, dann schaden wir der Erneuerungsfähigkeit des Wassers auf der Erde. Und dann reicht sie nicht mehr, weil dann erneuert sie sich nicht mehr.
Darüber müssen wir gleich noch sprechen. Vorher kurz noch die Antwort auf unsere Quizfrage. Wie lange reicht denn die Ressource Wasser, wenn wir so weitermachen? A. Ein Jahr, B. 20 Jahre, C. 100 Jahre oder D. 1 Million Jahre? Na, Kandidat Mauser?
Die Antwort lautet 20 Jahre.
20 Jahre. Das ist doch erschreckend, oder? Und wir machen uns ständig nur Sorgen um das blöde Öl. Gut, es geht hier jetzt nicht um uns in Oberbayern, sondern diese Antwort bezieht sich auf den ganzen Globus. Aber wie man sauberes Wasser bekommt, das weiß man doch eigentlich.
Das ist überhaupt kein Forschungsthema mehr. Also wir wissen, wie man sauberes Wasser macht. An der Stelle bleibt nicht mehr viel Arbeit für die Universitäten. Da bleibt Ausbildungsarbeit, da bleibt Bewusstmachen des Problems bei unseren Studierenden. Da bleibt Informationsweitergabe über die Möglichkeiten, die man hat, das Wasser sauber zu machen, aber das ist kein großes Forschungsthema mehr. Das Forschungsthema ist vielmehr jetzt inzwischen, wie akzeptieren Gesellschaften am besten diesen Wandel, der notwendig ist, um diese Wasserinfrastrukturen einzuführen und auch haltbar zu halten. Das ist ein Riesenforschungsthema, das kann man nicht so einfach beantworten. Das ist kein Thema der Ingenieurwissenschaften. Das ist kein Thema der Naturwissenschaften, das ist ein Thema für uns alle zusammen.
Aber der Wandel wird ja in Industrienationen anders aussehen müssen als in der dritten Welt, oder?
Ganz klar. Das ist ein vielschichtiges, multikulturelles Problem, das aber nicht mehr separat gelöst werden kann. Also man kann nicht hingehen und sagen, wir gehen nach Haiti und lösen das Problem, ich sage jetzt mal Haiti als Beispiel, und lösen das Problem in Haiti, weil Haiti mit uns zusammenhängt. Die ganze Welt hängt inzwischen über die Globalisierung zusammen. Das heißt also, wir müssen es so lösen, dass es sowohl, was die lokalen und regionalen Bevölkerungen und Kulturen angeht, akzeptiert wird und wirksam ist, als auch, dass es in ein internationales und globales System reinpasst.
Wie viel Geld muss da in die Hand genommen werden oder geht es auch mit geringeren Mitteln?
Da wird schon sehr viel Geld ausgegeben. International, wenn Sie mal an die Klimaforschung denken, an der wir beteiligt sind, die insgesamt, würde ich mal sagen, Größenordnung so ungefähr 2,5 Milliarden Dollar pro Jahr global. Das ist natürlich nichts, wenn man sich das alles jetzt mit der Schuldenkrise vergleicht. Aber dagegen ist alles nichts. Aber das ist natürlich schon sehr viel Geld. Ich glaube, es ist nicht unbedingt nur eine Geldfrage. Es ist eine Frage danach, ob wir in der Lage sind, die interessiertesten Köpfe jeder Generation davon zu begeistern, dieses Thema anzupacken. Oder ob ein Thema wie zum Beispiel Gentechnik oder ganz kleine Zahnräder oder Motoren in der Nanowissenschaft, ob das jetzt wichtiger ist oder ob das wichtiger ist. Die Wissenschaft wird nicht von Geld gemacht, die Wissenschaft wird von Menschen gemacht. Die Menschen sind immer noch entscheidend.
Und zwar nicht nur die Menschen, die jetzt gerade am Ruder sind, sondern auch die kommenden Generationen. Sie müssen ebenfalls ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie wichtig die natürlichen Ressourcen unserer Erde sind.
Wir haben, was das Verständnis unseres Planeten angeht, Satelliten, die hunderte von Millionen Euro kosten und die wir nutzen, um da den Planeten besser zu verstehen. Das heißt also, es mangelt nicht unbedingt am Geld, sondern wir müssen uns zusammentun, international. Wir müssen uns zusammentun, zum Beispiel schon innerhalb der LMU, zwischen den verschiedenen Fakultäten und dieses Thema gemeinsam angehen. Daran arbeite ich ganz, ganz aktiv, gemeinsam mit anderen auch.
Wolfram Mauser geht dabei mit gutem Beispiel voran. Gerade hat er ein Forschungsprojekt beendet, das er in den vergangenen 10 Jahren koordiniert hat. Zusammen mit Umweltpsychologen, Informatikern, Meteorologen und Grundwasserspezialisten hat er untersucht, wie sich der Klimawandel auf Oberbayern auswirkt. Also ganz regional. Das erste Projekt dieser Art.
Wir haben am Anfang gar nicht gewusst, wie man sowas macht.
Eine der Fragen, die die Wissenschaftler beantworten wollten, war: Gibt es in 50 Jahren noch Gletscher in den Bayerischen Alpen?
Die Antwort lautet ja, aber kleine, ganz kleine. Es wird immer noch Schnee geben, also wir werden immer noch Skifahren können, aber nicht mehr in Seefeld zum Beispiel auf 1200 Meter Höhe, sondern das Skifahren wird nach oben wandern in die höheren Regionen, was in der Vergangenheit auch schon so war. Ich persönlich habe Skifahren gelernt in 200 Meter Höhe im Schwarzwald. Damals gab es dort noch Schnee, heute gibt es da keinen Schnee mehr. Also die Kinder, die jetzt im Schwarzwald Skifahren lernen, die lernen in 800 Meter Höhe Skifahren oder in 1000 Meter Höhe Skifahren. Also auch das geht heute. Was wir gelernt haben aus dem Projekt ist, dass sich verschiedene Branchen wirklich nach dem Klimawandel ausrichten müssen. Zum Beispiel der Tourismus, der Wintertourismus.
Gemeinsam mit den Tourismusvereinigungen wurde geforscht. Denn es gab ganz konkrete Fragen zu beantworten. Zum Beispiel kamen manche Anwohner und fragten, ob es sich noch lohne, das Hotel ihrer Eltern in einem Wintersportort zu übernehmen. Ebenfalls eine konkrete Frage, wie viel Wasserkraft wird uns noch zur Verfügung stehen? Derzeit sieht es so aus, als würde sich die Wasserkraft um 20% reduzieren.
Die gute Nachricht ist, die Sommer werden bei uns trockener werden, sie werden mediterraner werden. Also alle, die gerne schöne Sommer haben, die werden sich freuen. Die Winter werden feuchter werden. Es wird in den hohen Höhenlagen mehr Schnee geben und mehr Regen geben. Und es wird insgesamt so werden, dass auch die Landwirtschaft davon profitieren wird. Es wird besser wachsen, als es bis jetzt wächst. Es wird mehr Ertrag geben. Also es gibt so ein Bündel aus negativen und positiven Entwicklungen. Und es ist, glaube ich, wichtig, dieses transparent zu machen und zu sagen, so ungefähr sieht es aus für die Zukunft. Es wird keine Katastrophe sein in Oberbayern. Wir haben genügend Zeit, uns darauf einzustellen. Wir wissen es jetzt und jetzt tun wir halt langsam das, was notwendig ist, um uns für die Zukunft einzustellen. Ich glaube, das ist wichtig, dafür ist die Wissenschaft da. Wissenschaft, die sich mit der Vergangenheit beschäftigt, ist schön, ist wunderbar, macht Spaß, nennt man Geschichte oder auch Paläontologie. Richtig wichtig wird Wissenschaft eigentlich dann, wenn sie sich mit der Zukunft beschäftigt.
Allerdings habe ich oft den Eindruck, dass sich die Klimaforscher nicht einig sind. Ständig hört man was von armen Eisbären auf einsamen Eisschollen, dann heißt es wieder, der Klimawandel sei ganz normal und nicht besorgniserregend. Was denn nun? Bei dieser Frage ärgert sich der sonst so besonnene Professor Mauser.
Also erstens.
Genau, da sind offenbar so viele Gedanken auf einmal, das muss strukturiert werden. Da kommt der Wissenschaftler durch. Gut so. Denn der klärt mich erstmal auf, dass sich die Forscher eigentlich gar nicht uneinig sind.
Es gibt praktisch niemanden mehr. Ich kenne eigentlich niemanden, der sagt, es gibt keinen Klimawandel.
Wieso hören wir dann trotzdem immer wieder Argumente, dass alles beim Alten bleibt und ganz normal ist?
Also da gibt es große Interessensgruppen, die dafür sorgen wollen oder alles versuchen, es so erscheinen zu lassen, als ob die Forscher sich nicht einig wären. Ich glaube, es besteht ganz große Einigkeit über den Korridor, nenne ich es jetzt mal. Den Korridor, in dem wir uns bewegen. Das ist keine Linie, in die wir in die Zukunft gehen. Wir wissen es nämlich nicht genau, aber so ungefähr wissen wir es. Also der Trichter, in dem wir uns befinden, sagt, die Temperatur wird steigen. Dort, wo es heute schon trocken ist, wird es noch trockener. Dort, wo es heute schon feucht ist, wird es noch feuchter. Das unterschreiben inzwischen eigentlich alle Meteorologen.
Apropos feucht, da sind wir schon bei einem weiteren Forschungsprojekt, das gerade abgeschlossen wurde. Da geht es um den länderreichsten Fluss auf der Erde und den zweitlängsten Fluss Europas, die Donau.
Also es gibt keinen anderen großen Fluss, wo so viele Länder beteiligt sind. Ich könnte sie jetzt gar nicht alle aufzählen.
Ich schon, allerdings nur mit Hilfe einer Landkarte. Das sind Deutschland, Österreich, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Rumänien, Bulgarien, Moldawien und die Ukraine.
Diese Länder haben jetzt Anpassungsstrategien entwickelt an den Klimawandel. Die Umweltministerien dort haben angefangen zu überlegen, was können wir am besten tun, um uns für den Klimawandel fit zu machen und wie können wir unsere Wasserressourcen am besten anpassen an den Klimawandel, der auf uns zukommt. Und wir haben jetzt mal untersucht, was machen die Länder eigentlich, was haben die eigentlich vor? Ist es unterschiedlich zwischen den Anpassungsstrategien zwischen den verschiedenen Ländern? Die sind ja zum Teil innerhalb der EU, zum Teil noch nicht in der EU. Hängt es ab vom Klima, in dem sie sich befinden? Und was könnte man eigentlich daraus schließen in Bezug darauf, dass die Länder mal was Gemeinsames machen? Dass die eine gemeinsame Anpassungsstrategie entwickeln an den Klimawandel und nicht Ungarn macht jetzt sein Ding und Rumänien macht sein Ding und Österreich macht sein Ding und Bayern macht auch noch was anderes und jeder macht irgendwas anderes, obwohl das alles ja ein Fluss ist.
Ganz kurz einen Schritt zurück. Was wäre denn die Auswirkung für so einen großen Fluss?
Also die Auswirkungen für so einen großen Fluss sind zum Beispiel, dass wir als Oberliga im Grunde genommen den größten Teil des Wassers liefern, der die Donau runterfließt. Das heißt, das Wasser kommt im Wesentlichen aus den Alpen. Wenn jetzt durch den Klimawandel in Zukunft schätzungsweise 30% weniger Wasser kommen, dann ändert sich dort die Wasserkraftproduktion, dann ändert sich dort möglicherweise die Hochwasserwahrscheinlichkeit, dann ändert sich dort die Wasserknappheit bei Dürre. Dann kommt gleichzeitig noch dazu, dass sich im Sommer das Klima ändert, dass die Sommer wärmer werden, dass die Sommer trockener werden. Das heißt also, die müssen anfangen, im Unterlauf Bewässerung zu betreiben. Jetzt müssen sie auch Bewässerung betreiben, obwohl sie weniger Wasser kriegen vom Oberlauf. Das heißt also, die hängen von uns ab. Das ist das sogenannte Oberliga-Unterliga-Problem. Die können nur das Wasser nutzen, das wir ihnen liefern. Wir können es für uns natürlich nicht irgendwie aufstapeln. Ich habe es vorher schon gesagt. Wir müssen es loswerden, wir haben keine Speicher. Aber wenn die Natur weniger liefert, dann müssen die sich darauf einstellen. Die müssen sich alle gemeinsam darauf einstellen. Und dieses gemeinsam sich darauf einstellen, eine gemeinsame Strategie entwickeln auf diesen Klimawandel, ist eine der entscheidenden Fragen für die Kommission zum Schutz der Donau für die nächsten Jahre. Und die wissenschaftlichen Grundlagen haben wir jetzt zusammengetragen und zusammengestellt und bewertet im Rahmen dieser Donaustudie.
Aber wie gesagt, das Projekt ist gerade abgeschlossen. Und was wird jetzt erforscht?
Im Moment laufen ein paar spannende Sachen. Wir beschäftigen uns mit Fernerkundung und wir beschäftigen uns mit Hydrologie. Und zwei schöne Projektbereiche laufen da. Zum einen ist es so, dass Deutschland einen Fernerkundungssatelliten baut. Der wird zum Teil in München gebaut. Wir sind beteiligt an der Nutzung dieses Fernerkundungssatelliten. Kurz gesagt, dieser Satellit ist ein neuer Satellit und er hat ein Spektrometer an Bord. Und dieses Spektrometer misst, so ähnlich wie im Labor, Spektren, Spektralverläufe von Vegetation.
Aus diesen Spektralverläufen kann man bestimmen, wie viel Chlorophyll, also Blattgrün, eine Pflanze hat. Ist sie dunkelgrün, hat sie viel Chlorophyll. Derzeit kann man die Verteilung des Chlorophylls noch bei Messungen aus dem Flugzeug feststellen, in Zukunft dann vom Satelliten aus. Was das bringt? Ganz einfach. So kann festgestellt werden, wo Chlorophyll fehlt. Der Landwirt muss dann an dieser Stelle mehr düngen. Oder an anderen Stellen weniger. Insgesamt kann der Dünger so gezielter eingesetzt werden und dadurch kann insgesamt Dünger gespart werden. Außerdem können Bilder von oben auch zeigen, ob intensiv oder extensiv bewirtschaftet wird oder ob ein Feld wirklich bio ist. Der Satellit wird jedenfalls in gut 3 Jahren gestartet werden.
Der zweite Bereich ist globales Landmanagement, wo wir auf der globalen Ebene untersuchen, an welchen Stellen auf der Erde ist eigentlich die landwirtschaftliche Produktion, also die Produktion von Nahrungsmitteln, durch Wassermangel limitiert. Also wo könnte eigentlich mehr wachsen, aber das Wasser fehlt. Und wie ändert sich das eigentlich für die Zukunft? Das Projekt hat eigentlich von uns aus den Zweck herauszufinden, und zwar sehr detailliert herauszufinden, besser als man das jetzt heute kann, wo überall auf der Welt sind eigentlich noch welche Reserven für die Nahrungsmittelproduktion, für die nächsten Generationen, wenn wir mehr Bevölkerung haben. Und wie werden diese Reserven eigentlich durch den Klimawandel verändert? Gehen die weg oder kriegen wir zum Beispiel zusätzliche Reserven in Kanada oder in Russland, weil dort der Boden auftaut, jetzt wird es warm und dann kann man da ja Getreide anpflanzen. Dann haben wir plötzlich riesengroße Flächen zur Verfügung. Geht das? Wie viel können wir da rauskriegen? Wie viele Schutzgebiete müssen wir machen, wo wir keine Landwirtschaft machen, damit die globale Biodiversität erhalten bleibt? Und wo müssen die sein? Und wie viel kostet uns das in Anführungsstrichen eigentlich an Nahrungsmittelproduktion? Also wie viel Land brauchen wir für die Natur? Wie viel Land brauchen wir für die Nahrungsmittelproduktion? Wie viel Land geht nicht? In den Alpen wird es nie gehen. Und wie viel Potenzial haben wir noch? Also das ist eine ganz interessante und ganz spannende Frage, weil es eine ganz globale Frage ist. Also mit globalen Klimamodellen einen Blick auf den gesamten Globus zu werfen und zu schauen, wie das an den verschiedenen Orten auf dem Globus eigentlich in der Zukunft weitergeht.
Direkt auf dem Balkon vor Mausers Fenster steht eine große Satellitenschüssel, die schon jetzt Bilder aus Afrika, Europa und dem Nahen Osten einfängt. Aber fängt all das nicht schon hier bei uns an? Was wünscht sich Wolfram Mauser von uns? Von jedem Einzelnen?
Also wenn wir alle umdenken, resultiert das darin, dass jeder Einzelne was anderes tut. Wenn wir nur denken, vom Denken allein hat sich noch nie was geändert. Also wir müssen schon was tun. Das heißt also, dass jeder was tun kann und jeder was tun wird und jeder was tun muss. Und ich glaube, einer der wesentlichen Punkte ist, aus meiner Sicht auch zu transportieren, das muss nicht steinig oder unangenehm sein. Weil es viele Alternativen gibt zu leben, die genauso schön, genauso angenehm, genauso gut sind wie das Leben, das wir im Moment führen. Man muss nur diese Alternativen, glaube ich, auch glaubhaft durchdenken und glaubhaft durchleben und zum Teil vorleben, damit andere das einfach auch annehmen können. Zum Beispiel das, was sich jetzt schon langsam entwickelt in den großen Städten mit dem Carsharing. Also das ist ein einfaches Beispiel. Das ist kein Verlust an Lebensqualität bei gleichzeitiger Reduzierung der Nutzung von Naturressourcen. Und so gibt es viele Beispiele, die sich da entwickeln werden und entwickeln müssen. Und ich glaube, die Anpassung an diese ganzen Fragen wird nicht so sein, dass wir da jetzt auf unglaublich viel verzichten werden müssen. Es geht nur darum, dass wir, und das sind wir unseren Mitmenschen schuldig, die großen Programme, die auf der Welt rum sind, den Hunger auf der Welt auszurotten, auch mal wirklich umzusetzen. Diese großen Programme, das Wasser sauber zu machen, mal wirklich umzusetzen. Wir wissen, wie es geht. Und das zu machen, ist keine wissenschaftliche Aufgabe. Das ist jetzt nichts, wo ich als Forscher an vorderster Front mitarbeiten muss, damit da uns was Neues einfällt. Da braucht uns nichts Neues einzufallen. Das müssen wir nur einfach mal tun. Es geht aber um viel weitergehende Sachen, eben der Ressourcen, der schonenden Ressourcennutzung. Und da kann jeder Einzelne anfangen und da kann jeder Einzelne ein Beispiel sein.
Ich sag's jetzt ganz leise. Vielleicht ist es doch nicht so schlecht, das Wasser beim Zähneputzen abzustellen. Und natürlich den Müll zu trennen, bewusst einzukaufen, weniger Fleisch zu essen. Die Liste ist lang. Ein Patentrezept gibt es nicht.
Jeder, glaube ich, sollte da seinen eigenen Weg finden und sein eigenes Bewusstsein entwickeln. Und dann wird's schon.
Ein besseres Schlusswort kann ich mir gar nicht denken. Es wird schon. Professor Mauser ist optimistisch, dass wir das hinkriegen, auch für die kommenden Generationen. Er sagt, er hat in den vergangenen Jahrzehnten schon gesehen, dass es positive Entwicklungen gibt. Was für ein versöhnlicher Schluss, oder? Ich bin jedenfalls gespannt, wie warm der kommende Sommer wird. Bis dahin wünsche ich erstmal frohes Forschen, eure Annik Rubens.
This podcast is brought to you by LMU Munich.